Zusammen, ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alex Hückes, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, glaube ich. Ja, ich bin leidenschaftlicher Musiker, mache beruflich aber Softwareentwicklung mit meinem Team. Und der Kontakt zur Gemeinde ist eigentlich entstanden durch Ulf und Sonja 2017. Sie waren unser Blind Date. Wir sind da einfach mal hingefahren, weil die Schwester von der Sarah gesagt hat, die müsst ihr mal kennenlernen. Und ich muss sagen, der Moment, als ich damals auf diese Klingel gedrückt habe, war ähnlich aufregend wie jetzt gerade. Das Textwort heute finden wir in der sogenannten Bergpredigt. Und bevor ich das vorlese, wollte ich vielleicht ein bisschen Kontext geben, was das ist. Die Bergpredigt. In dieser Predigt, die ziemlich lang ist, spricht Jesus. Und er spricht nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu sehr vielen Menschen. Und er gibt eigentlich ein, ja, ich möchte dieses Wort moralischen Leitfaden gerne vermeiden, aber so ist es eigentlich. Er spricht zu ganz vielen Leuten, wie man eigentlich den Himmel auf der Erde haben könnte, wenn sich alle denn daran halten würden. Die Juden hatten damals, oder haben sie immer noch, 613 Gesetze, die eigentlich das Leben regeln sollten. Und trotzdem gab es immer noch Lücken. Es gab immer noch Dinge, die nicht klar waren, wo Fragen im Alltag aufgekommen sind. Und deswegen hatte man damals Pharisäer eingesetzt, die Gottes Charakter daraus lesen sollten, aus diesen 613 Regeln. Und genau das machen wir heute auch. Wir lesen in der Bibel, um Gottes Charakter kennenzulernen. Und ich finde, ganz persönlich in der Bergpredigt kann man das ganz besonders gut. Und ich gebe auch zu, das eine oder andere überfordert mich. Und wir werden heute ein paar Sachen hören, die aus gesellschaftlichem Gesichtspunkt eigentlich total verschrien sind, wo man sagen würde, das ist Irrsinn. Es hat geklappt. Das Textwort finden wir also und wir lesen das in Matthäus 5 in den Versen 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf dem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie sehen können und euer Vater im Himmel dafür rühmen. Wenn man Handwerker ist, dann kommt man ganz oft an den Punkt, dass man sagt, oh, da muss was gemacht werden. Meine Frau arbeitet im Gesundheitssektor und ich stand eines Morgens auf und sie sagte, oh, da muss was gemacht werden. Ich kürze es ganz stark ab. Ein paar Tage später saß ich dann beim Hauptarzt und habe mich dann behandeln lassen. Und ich weiß nicht, wie ihr so beim Arzt drauf seid. Ich saß auf diesem Stuhl, von dem ich dachte, ich würde dort operiert werden, und der Arzt kam nicht. Und ich war echt aufgeregt. Und plötzlich ging die Tür auf und er sagte so, so, jetzt gucken wir uns das mal an, das wird schon nicht sein. Der wird immer schneller, habe ich gedacht. Aber eine Narbe wird bleiben, sagt er. Und dann sagte ich, ja, ist egal. Die Balz ist vorbei, ich bin verheiratet. Und dann sagte er, das bedeutet nichts. Bei mir hat es auch nicht gehalten. Und das wurde eine völlig abstruse Diskussion. Ich wollte eigentlich nur, dass es losgeht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube aber, dass Gott die Ehe segnet. Das hätte ich besser gelassen. Was folgte, waren 10 bis 15 Minuten Diskussion auf dem Operationsstuhl über den Sinn und Verstand von Glauben. Eigentlich hat er mich als Idiot dargestellt, wie ich da so saß. Ich wollte eigentlich nur, dass dieses Muttermal entfernt wurde und er stellte mich als Idiot dar. Wie kann ich denn sowas glauben? Also das wäre ja auch nicht mehr zeitgemäß. Er wäre jetzt auch Ostern in der Kirche gewesen und da wären ja auch, also 800 Leute hätten reingepasst, vielleicht waren 80 da. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal in so eine Situation gekommen seid, dass ihr einfach was anderes vorhattet und plötzlich aber zu eurem Glauben stehen müsst. Und wie schnell das manchmal geht, dass man sich dann ja eigentlich damit konfrontiert sieht, dass man lächerlich gemacht wird. Nur weil man eine Meinung hat. Nur weil man zu etwas ganz besonders fest steht, weil man sagt, ich stehe dazu und das ist mir gerade heilig, das ist mir wichtig. Ich habe auch hinterher herausbekommen, warum er sich darüber lustig gemacht hat. Ich habe ihm erzählt, dass meine Frau Medizin studiert und dann hat er zu mir gesagt, such dir schon mal eine neue Frau. Der hat das, glaube ich, 5-mal wiederholt, diesen Satz. Der war so fertig in diesem Thema Ehe. Egal, darum geht es heute nicht. Aber ehrlich gesagt ist das mein Daily Business. Denn ich habe gesagt, ich arbeite als ITler seit 20 Jahren mit Leuten zusammen, die Aufgabe haben, Dinge zu beweisen. Die das grundsätzliche Verständnis haben, was ich nicht beweisen kann, das gibt es nicht. Und trotzdem haben diese Menschen genau die gleichen Probleme wie wir, wo wir sagen, wir sind gläubig. Sie haben auch Sorge um ihren Arbeitsplatz. Sie haben auch Sorge vor Krankheit und haben auch familiäre Schwierigkeiten. Aber verbauen sich das vollkommen, weil sie grundsätzlich sagen, ein Gott kann es nicht geben. Und wie häufig habe ich in den Jahren davor gedacht, du musst doch jetzt irgendwas sagen. Manchmal habe ich sogar in den Gesprächen gebetet und habe gesagt, Herr, du musst mir jetzt dein Wort sagen, damit irgendwas hängen bleibt, damit die irgendwas davon haben. Das habe ich auch gemacht bei dem Hautarzt. Und ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass nichts, was ich sagen kann, einen zum Glauben bringen kann. Was wäre das für eine schreckliche Verantwortung? Weil das würde ja bedeuten, dass ich bei Meckes dann da sitze und immer den Gedanken hätte, ich müsste jetzt dem Verkäufer sagen, er muss an Gott glauben. Und was wäre das für ein schreckliches Gefühl, wenn ich da rausgehen würde aus dem Meckes und derjenige würde mir gesagt, du spinnst. Dann hätte ich ja das Gefühl, ich hätte es nicht geschafft. Und so bin ich sehr froh, dass ich eigentlich nur authentisch sein muss. Ich muss eigentlich nur dazu stehen. Und eigentlich nur ich selbst sein. Bei dem Beispiel mit dem Hautarzt, gebe ich zu, war das ein bisschen aufregend, weil ich aufgeregt war. Weil ich Schiss hatte. Aber trotzdem kann ich doch ich selbst sein. Trotzdem kann ich doch sagen, das ist mir aber wichtig. So wie er sagt, für ihn ist es wichtig, nicht an Gott zu glauben, sage ich halt, ich glaube daran. Und das ist vielleicht das, was wir als erstes aus diesem Stück Bergpredigt mitnehmen können, dass wir einfach wir selber sein sollen. Nicht plötzlich anfangen, in einer Sprache zu sprechen, die vielleicht gar nicht meine Sprache ist. Und wenn Jesus von Salz und Licht spricht, dann bedeutet das in diesem Kontext zunächst Vorbild zu sein. Und ich weiß nicht, wie ihr euch dabei fühlt, aber in dieser Welt ein Vorbild zu sein, ist ultra schwer, weil die Leute gar kein Vorbild mehr suchen. Weil der allgemeine Konsens ist, ich bin das Vorbild. Also nicht ich, sondern jeder selbst. Orientier du dich doch an mir. Und dann sind wir auch ganz schnell bei uns selbst, weil das, was da in der Bergpredigt steht, wir werden es gleich noch hören, ist ganz schön heftig. Natürlich gelingt es uns nicht zu morden, jemanden zu töten. Es gelingt uns sehr wahrscheinlich auch nicht zu stehlen. Aber wie sieht es eigentlich mit Zorn aus? Oder mit Vergebung, immer wieder. Mit dem anodrölfzigsten Mal, wo mein Arbeitskollege mir in den Rücken fällt oder mir versucht, irgendwie ein Beinchen zu stellen. Oder mit Frieden halten. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal dabei erwischt habt, dass ihr euch gewünscht habt, der oder diejenige, der müsste einfach weg sein. Weg. Merkel muss weg. Werde ich nie vergessen, auf unserem Nachbarschaftsfest. Wir standen da so und einer der Nachbarn, der hatte schon ein Bier zu viel und plötzlich sagte der das einfach so. Merkel muss weg. Das können wir beliebig weiterspinnen, ja, dieses Thema. Vielleicht sogar auf Politiker. Und manchmal stellt man vielleicht fest, dass man sagt so, boah, ich habe eigentlich Frieden, ich bin ein friedfertiger Mensch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das plötzlich alles ganz realistisch wird. Ich mache ein kurzes Beispiel. Wir wohnen am Dömener Weg und ich weiß nicht, wer hier aus Borken kommt. Das ist eine ziemlich viel befahrene Straße und ich kürze es ab, der Verkehr wurde die letzten 6 Wochen über diese Straße gefällt, die sowieso schon echt einen schlechten Asphalt hat. Und bis zu dem Tag, wo das losging, hätte ich gesagt, ich bin echt ein friedvoller Mensch. Aber morgens um 5 Uhr, wenn die Leute anfangen zu hupen, sich anzuschreien, halbwegs umzubringen, ey, ich muss sagen, der Friede war echt weg. Und so ist das ganz schnell mit den Themen, wo man sagt, der Alltag ist echt heftig. Der Alltag ist vielleicht genauso nicht, wie ich mir das wünschen würde. Er ist genau nicht friedfertig. Er ist genau nicht beruhigend. Und vielleicht hast du gerade angesichts dieser Zeit genau dieses Bedürfnis, nochmal ein Lebenszeichen zu bekommen. Ups, es geht nicht zurück, er hat 2 gemacht. Kannst du nochmal zurück? Hatte nicht. Okay, dann springen wir. Macht nichts. Ich habe gerade gesagt, dass der Alltag ganz schön anstrengend sein kann und auch manchmal völlig unfriedevoll. Und demgegenüber berichtet Jesus in der Bergpredigt, dass wir ein rechtschaffenes Leben führen sollen, dass wir Salz und Licht für die Menschen sein sollen. Und dann kommt vielleicht doch mal die Situation, wo dieses Leben mit Jesus schwierig wird. Und zwar nicht, weil ich vielleicht irgendwie beim Hautarzt nicht den Mund aufgekriegt habe. Es gibt ja Dinge, die reißen uns völlig von den Socken, sage ich jetzt mal so. Dann kommt vielleicht eine Situation, wo dich jemand enttäuscht, der dir wirklich, wirklich nahesteht. Wo du aus dem Gleichgewicht geschmissen wirst. Dann kommt vielleicht eine Situation, wo du im Fernsehen siehst, wie das gerade hier so abgeht auf der Welt und du dir denkst, boah, Gott, warum greifst du da eigentlich nicht ein? Oder du fragst dich, gehöre ich denn wirklich zu Jesus? Ehrlich gesagt war das eine Frage, die ich mir nach der Corona-Zeit gestellt hatte. Es hatte überhaupt gar nichts mit Corona zu tun. Aber Corona war irgendwie die Zeit, wo ich plötzlich alles in Frage gestellt habe. Ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe, aber für mich war das eine Phase, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, wir haben jetzt irgendwie ständig alles abgesagt. Macht das noch Sinn, dass wir uns nochmal treffen? Diese fürchterliche Entzweiung. Wir haben eine Band und die eine Hälfte der Band wollte sich treffen in der Corona-Zeit, die andere nicht. Fürchterliche Zusammenhänge, ihr wart selber dabei. Und dann plötzlich kommt vielleicht die Phase, wo ihr euch fragt, ist das eigentlich alles wahr mit Jesus? Das ist unbequem, das will man kaum aushalten, diese Frage. Und dann plötzlich triffst du ihn, den Herrn Zweifel. Und Zweifeln ist erstmal per se gar nichts Schlimmes, denn es bedeutet, ich setze mich mit etwas auseinander. Und die Jahreslosung, ich habe sie gerade beim Eingang schon gesehen, sagt ja genau das, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Aber Zweifel kann man eigentlich nur durch 2 Dinge ausräumen. Gewissheit oder ihn bewusst akzeptieren und beiseite schieben. Denn wir werden auf gewisse Dinge zur Lebzeit keine Antwort finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich und meinen Bruder war das, seitdem wir leben, ein Riesenproblem. Denn mein Bruder ist Lehrer, 7 Jahre älter als ich. Und ich würde sagen, er ist auch ein Stück weit Naturwissenschaftler. Und er und ich, wir gehen zusammen in die gleiche Kirche, schon seit immer. Und könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn wir über 6 Tage Schöpfung sprechen? Wir sind einfach total unterschiedlich. Aber diese Gespräche finden ja statt mit Menschen, die vielleicht viel schlauer sind als ich. Die dann plötzlich mit Argumenten kommen, wo ich sage, okay, was soll ich denn jetzt sagen? Und manchmal fängt man dann an zu zweifeln. Und dann wünscht man es sich. Jetzt klappt das mit der Folie, ich bin ganz sicher. Ein Lebenszeichen. Ich habe ein Beispiel rausgesucht, das ist die Voyager 1. Die wurde vor ein paar Jahren losgeschickt, 24 Milliarden Kilometer. Und der Funk braucht 22,5 Stunden für ein Lebenszeichen von der Voyager bis hierhin. Und ich habe mich gefragt, wann war denn dein letztes Lebenszeichen von Gott? Wer von euch in einer Beziehung lebt, der weiß, dass es nur funktionieren kann, wenn beide das wollen. Wenn beide an Bord sind sozusagen. Und es gibt vielleicht Phasen, wenn man vielleicht ein bisschen länger verheiratet ist, dann spürt man das nicht immer. Dann denkt man sich so, boah, ist der andere eigentlich noch da? Manchmal bin ich das doch selber, weil ich gerade mit irgendwas anderem beschäftigt bin. Und es muss nicht immer gleich das große Drama bedeuten. Manchmal ist das einfach nur was ganz harmloses. Aber man geht davon aus, dass der Partner einen liebt. Je nachdem, wie lange dann diese Phase dauert, wo man sich irgendwie aneinander vorbeigelebt hat, dann braucht man ein Lebenszeichen. Dann braucht man was, wo man sagt, hey, ich bin noch da. Ich stehe noch zu dir, ich liebe dich. Und so einen Impuls wünscht man sich vielleicht manchmal genau von Gott. Und vielleicht bist du gerade an einer Stelle, dass du sagst, boah, ich bräuchte jetzt echt mal wieder ein Power-up, wie man so schön sagt. Was hilft dann? Was tun wir dann in der Regel? Wir fangen an zu beten vielleicht. Wir fangen an, gute Sachen zu tun, versuchen das irgendwie so herbeizuführen. So dieses Lebenszeichen von Gott. Und für mich ist in den letzten Monaten ein Thema aufgekommen, was mich sehr bewegt hat. Nämlich die Frage, habe ich überhaupt eine Straße geschaffen, auf der Gott gehen kann? Habe ich ihm, mit anderen Worten, habe ich ihm überhaupt einen Platz gegeben, wo er Ehre hat? Etwas, wo er merkt, ja, der Alex, der will das wirklich, der ist dabei. Oder ist das jetzt gerade so ein Versuch, das irgendwie wie eine chemische Reaktion herbeizuführen? Wir wünschen uns das, dass es vielleicht ganz unmissverständlich ist, so eine Art Wunder, wie die Leute früher im Alten Testament. Und ich hatte das auch. Ich hatte nach einer sehr langen Zeit, ich habe es gerade gesagt, nach Corona hatte ich auch tierische Probleme, wieder so anzulaufen im Glauben und zu sagen, dabei zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt was mit Corona zu tun hatte. Und das hat sich bis vor kurzem gezogen und dann hat es sich plötzlich aufgelöst. Und ich habe das gerade schon gesagt, ich bin leidenschaftlicher Musiker und ich habe ein Faible für komplizierte, laute Musik. Und ich höre während der Arbeit das ganz gerne. Und da war diese eine Band, Katatonia, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf jeden Fall habe ich die gehört und es war richtig gut. Die hatten gerade eine neue Platte raus, hat mir super gefallen. Und ich war am Schreiben und höre dann so, ich übersetze das jetzt direkt ins Deutsche, damit es nicht so spooky ist. Und dir sei Lobpreis, Heil Satan. Ich habe die Band, glaube ich, 15 Jahre gehört oder so. Ich habe das nie in Frage gestellt, weil das cool war. Das war gute Musik. Boah, und dann, ich bin wirklich zurück vom Schreibtisch und dachte, was hat der? Ich habe zurückgespult, habe es nochmal gehört und um ganz sicher zu gehen, habe ich mir die Übersetzung von dem Text runtergeladen. Es stand da wirklich. Dann habe ich das natürlich weggemacht, habe erstmal die Platte gelöscht und habe erstmal weitergearbeitet. Und dann am Nachmittag fiel mir das wieder ein und habe gedacht, so, boah, was machst du denn jetzt damit? Ich mochte die Musik echt gerne. Und ich weiß nicht, für euch ist das Thema Musik vielleicht nicht so relevant wie für mich, aber ich hatte da eine Entscheidung, die ich treffen musste. Ich mochte diese Musik wirklich mehr als sehr. Und dann habe ich darum gebetet und habe gesagt, Herr, wenn das wirklich jetzt so ein Ding ist, wo du dich verherrlichen willst, wo du willst, dass das jetzt hier ein ganz klares Ding zwischen uns beiden ist, dann brauche ich ein Zeichen dafür. Und dann hatte ich den Impuls, mal ins Internet zu gehen und nach der Bedeutung dieses Textes zu suchen. Und wie immer findet man im Forum immer einen, der es weiß, aber das hat mir nicht gereicht. Weil ich so dachte, ja, das ist so seine Meinung, das ist sein englisches Verständnis. Weil irgendeiner kam dann um die Ecke und sagte so, ja, das kann man aus unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. Er versuchte das dann so, also Heil Satan versuchte er dann so irgendwie so zu nivellieren und zu sagen, ja, das ist schon okay, künstlerische Freiheit und so weiter. Bis ich dann tatsächlich ein Interview von dem Sänger gefunden habe, der diese doofe Zeile geschrieben hat. Und er sagte, ja, er wollte einfach mal Satanismus ausprobieren. Ja gut, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann kann ich diese Musik halt dann nicht mehr unterstützen. Und dann habe ich, so dumm das für mich persönlich in dem Moment war, alle Platten gelöscht davon. Und der Moment war hart, muss ich sagen. Der Moment war hart. Aber was auch toll zu sehen war, dass am nächsten Tag ein lang ersehnter Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Und das war der Moment, wo ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, boah, yo, du hast das jetzt gemacht, weil du dazu stehen wolltest und nicht anders konntest. Und Gott hat das gesehen. Und diesen Wunsch, der da am nächsten Tag in Erfüllung gegangen ist, ey, da habe ich auch lange für gebetet. Da habe ich auch gedacht, boah, Herr, das wäre doch jetzt echt nice, das wäre super, wenn das klappen würde. Aber das war nicht genug. Gott wollte da etwas anderes sehen. Er wollte was ganz Zentrales wissen. Er wollte wissen, ist das jetzt nur eine chemische Reaktion oder ist das, weil du dazu stehst? Und deswegen frag dich, wo du gerade stehst, was du dir so sehr wünschst. Ist das eine Ebene, auf der Gott wirklich geehrt wird? Oder ist das einfach nur so ein Ding, ich sag dir jetzt mal was und dann wird das schon irgendwie gut gehen? Und das ist ein zentraler Bestandteil der Bergpredigt, dass er sagt, gute Taten sollten der Standard sein und nicht irgendwie die Ausnahme. Wenn du mit mir unterwegs bist, dann soll das nicht sein, wo du dich mal künstlich für ins Zeug legst, sondern dann soll das in dir drin sein, in dir Platz haben. Dann soll das ganz klar sein. Und auch da entdecken wir ja immer wieder Spott im Alltag, wenn wir uns irgendwie anders verhalten als andere, das jetzt vielleicht erwarten würden. Und ich kenne einen Priester, der beendet jedes Gebet mit dem Satz, weil Jesus unser Herr ist. Und vielleicht ist das einfach für den Alltag eine ganz gute Begründung. Ich habe mich das immer gefragt, warum er das macht. Eigentlich sagt man doch Amen am Ende. Aber er sagt vor diesem Amen jedes Mal, weil Jesus unser Herr ist. Und deswegen, wenn wir vielleicht mal eine Begründung brauchen, wenn einer sagt, warum machst du das denn jetzt? Dann ist das eigentlich ein ganz guter Hinweis darauf. Und das ist doch ganz klar. Ich kann doch auch nur vergeben, weil Jesus mir die Kraft dazu gibt. Ich kann doch auch nur friedlich sein, weil Jesus mein Herr ist. Wir hatten mal eine Freundin, die hatte Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Und bevor sie uns dann da so reinbrachte in diesen ganzen Prozess dieser Findungsphase, hatten wir eigentlich immer eine gute Zeit. Und sie wusste auch, dass wir gläubig sind und so weiter und so fort. Ich kürze es echt stark ab. Wir haben sie über mehrere Wochen begleitet und die ganze Zeit hatte sie schon die Affäre mit dem Neuen. Und das hat mich so getroffen damals, weil ich gedacht habe, boah, dieses ganze Theater von bitte doch mal für uns und so und so und so, das war aus meiner persönlichen Perspektive, war das völlig umsonst. Und das hat echt zwischen uns gestanden. Und ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber hier in Borken ist das so, da trifft man sich öfters mal, wenn man über den Marktplatz geht. Man kommt automatisch wieder und dann fällt das einem jedes Mal ein. Und vielleicht kennt ihr das auch anders, aus einer anderen Perspektive, dass ihr sagt, es gibt Leute, wenn ich die sehe, dann fällt mir das immer wieder ein. Manche haben das vielleicht sogar mit Politikern, verständlicherweise, dass ihnen das immer wieder einfällt, was sie gemacht oder nicht gemacht haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist aber weg. Und diese Kraft können wir aus meiner Sicht nur von Jesus bekommen. Das zu überstehen, das war ja jetzt ein relativ griffiges und einfaches Beispiel. Ihr wisst selber, wie kompliziert das manchmal zwischen uns Menschen sein kann. Wie fürchterlich wir eigentlich manchmal miteinander umgehen. Neulich hat mich einer angerufen und hat gesagt, Alex, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Der ist auch Christ, mein guter Freund. Mein Chef hat mir erzählt, dass er meinen guten Freund abschießen will aus der Firma. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. So furchtbar ist das. Wir kommen von jetzt auf gleich in Situationen, wo wir denken, da konnte ich mich überhaupt nicht drauf vorbereiten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Und es gibt Momente, da können wir einfach nur sagen, Herr, hilf mir. Ich weiß gerade noch nicht mal, was ich beten soll. Ich kann das nur abgeben, das, was mich da so beschäftigt. Und kann das nur loslassen. Ey, und ich weiß wirklich, wie schwer das ist. Manche Dinge können wir einfach nur loslassen. Und uns eingestehen, dass wir aus uns das heraus alleine nicht schaffen können, sondern nur mit der Kraft Gottes. Und das ist genau der Moment, den wir ja auch im Abendmahl feiern, wo er sagt, es steht nicht mehr zwischen uns. Bitte rede nicht mehr darüber. Sprich nicht mehr darüber, es ist vorbei. Du brauchst daran nicht mehr festhalten. Auch ein Auszug aus der Bergpredigt, Vers 9. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden... Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Ich habe immer einen anderen Tonfall im Kopf. Und das ist genau diese Sache. Ein paar Sätze vorher vergleicht Jesus böse Worte mit Mord. Und das ist so einer dieser Phrasen, die mich echt herausfordert, wo ich sage, boah, es gibt doch echt einen Unterschied zwischen Lästern und Morden, oder? Ich komme automatisch immer wieder an den Punkt, immer wieder, dass ich mich entschuldigen muss, dass ich sagen muss, das war nicht richtig. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich mich für Dinge entschuldigt habe, wo dem Gegenüber gar nicht mehr klar war am nächsten Morgen, dass ich das gesagt habe. Aber manchmal merkt man das, dass es zwischen mir und Gott steht. Und es gibt Themen, an den kann ich heute, bis heute, immer noch ganz, ganz schlecht vorbeigehen, ohne darüber nachzudenken oder ohne darüber sprechen zu müssen. Und warum ist das so? Das ist, weil ich es nicht abgeben kann, immer noch nicht. Und ich behaupte, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht ein solches Thema haben, wo sie sagen, ich kann das noch nicht loslassen. Und das belastet. Aber dann erinnere dich daran, dass Jesus sagt, wenn du das mir gibst, dann brauchen wir darüber nicht mehr sprechen. Dann ist das Geschichte. Und das kann eine solche Kraft auslösen. Ich kann nur dafür Werbung machen. Ein paar Sätze später sehen wir, wenn ihr nun euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Und ich habe gedacht, der erste Teil ist doch genau das, was die Gesellschaft uns auch sagt. Ich kann ein toller Mensch sein, ich kann gut sein, ich kann auch ein prima Mensch sein, ich kann gut sein ohne Gott. Das kriege ich hin. Ich kann moralisch unantastbar sein ohne Gott. Die Frage ist, ob ich das auch aufrecht erhalten kann, wenn ich ohne Gott unterwegs bin. Wenn genau dieser Punkt eintrifft, dass mir einer so mächtig auf die Füße tritt, dass ich an nichts anderes mehr denken kann. Und das gibt es. Das wisst ihr genau. Und das ist eine Kraft, die wir nur aus dem Herrn ziehen können. Es ist schön, wenn ich dir das sage und du findest das gut. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass du das einmal im Leben auch mitnimmst. Dass du erlebst, boah, da bin ich jetzt gerade über mich hinausgewachsen und noch nicht mal in dem Sinn, dass ich sage, ich bin ein toller Kerl oder so, sondern dass du das bei dir plötzlich feststellst. Dass du sagst, wie ist das denn jetzt gelaufen? Wie konnte ich das denn jetzt aushalten? Wie konnte ich das denn jetzt aushalten, dass der sich so in aller Öffentlichkeit über mich lustig macht? Und diese Kraft hat auch die Leute in der Bibel nachhaltig beeinflusst. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie Johannes im Gefängnis Gott gepriesen hat. Und ich selbst kenne Menschen, die in wirklich im Angesicht von Leid und Tod gesagt haben, Gott macht keine Fehler. Wo wirklich schlimme Dinge passiert sind, wo wir als Familie da gestanden haben und gesagt haben, das ist kaum auszuhalten, ist der Betroffene aufgestanden und hat gesagt, Gott macht keine Fehler. Und vielleicht denkt ihr daran, wenn ihr nächste Woche unterwegs seid, dass das möglich ist. Dass das kein Märchen ist, wo man noch beim Hautarzt für ausgelacht wird, sondern dass das etwas ist, was erfahrbar ist. Wo ihr plötzlich feststellt, es ist möglich, dass Gott mir die Kraft gibt, das auszuhalten, was ich ein Leben lang vielleicht nicht ausgehalten habe. Und deswegen bleib am Ball. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist ein grinsender Ball am Strand. Ein Smiley. Nein, es ist ein Ball. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Das finden wir auch in der Bergpredigt. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema Toleranz in den letzten 5 bis 10 Jahren unglaublich Fahrt aufgenommen hat. Für sexuelle Orientierung vielleicht, für Minderheiten in der Gesellschaft. Wir mussten aber kürzlich auch erfahren, dass das Thema Glaube eigentlich der Eckpfeiler für jede Toleranz ist. Denn da hört die Toleranz ganz schnell auf, habe ich festgestellt. In der Klasse meines Sohnes gab es eine Diskussion zum Thema Abtreibung. Die Kinder sollten diskutieren darüber, wie sie das finden. Und es gab jemanden, der gesagt hat, ich finde Abtreibung nicht richtig, weil in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Das hat jemand gesagt. Jemand anderes sagte dann, ein anderer Junge oder ein anderes Mädchen, spielt keine Rolle. Ja, aber was ist denn mit den ganzen Ameisen und mit den ganzen Fliegen, die du totfährst während der Arbeit oder wenn du Fahrrad fährst und so weiter? Es sind Kinder, nicht vergessen, es sind Kinder. Und dann hat der andere wieder gesagt, ja, aber Gott hat auch gesagt, wir sollen uns die Erde zu Untertan machen. Ich gebe zu, es war nicht ganz diplomatisch. Dann hat die Lehrerin gesagt, das ist aber das Dümmste, was man aus diesem ausgedachten Buch herausholen konnte, nicht wahr? Es war der Biologieunterricht und ich schwöre euch, hätte dieserjenige gesagt, er würde vielleicht andere Menschen lieben. Er würde vielleicht zu einer anderen Minderheit gehören, sage ich jetzt mal so. Dann wäre das vielleicht nicht so schlimm entbrannt. Aber weil er gesagt hatte, er glaubt das, was da steht, war das plötzlich ein Riesenproblem. Und so verrückt ist diese Zeit, in der wir leben. So verrückt ist das. Und das war auch kein Gespräch, auf das man sich hätte vorbereiten können. Genau wie das Thema beim Hautarzt. Du sitzt einfach da. Und dann hilft es nur eins. Bleib, wie du bist. Du hast doch nichts zu verlieren. Klar, dass man über dich lacht, das wird passieren. Das stimmt. Aber vielleicht ist das dann genau das Lebenszeichen, was du dir wünschst, weil in der Bergpredigt steht, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein Himmelreich. Vielleicht ist das genau der Impuls, den man dann braucht, wenn man denkt, ja, es steht schon da, es wird passieren. Man wird über mich lachen, weil ich zu dir gehöre, Jesus. Und damit möchte ich schließen, habe in der letzten Zeit häufig festgestellt, dass ich ein anderes Gebet brauche mit meinem Herrn. Ich weiß nicht, wenn man als Christ groß wird, dann wird man einem zuerst gesagt, ja, du musst beten. Wenn du was willst, musst du beten. Dann wird man ein bisschen älter und dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, dass man sagt, ja, du musst beten, aber du musst sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und das kann man dann auch so ein bisschen ausweiten und sagen, ja Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Aber es wäre cool, wenn diese Option eintreten würde. Ihr lacht, weil ihr das kennt. Und für mich habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass es mir besser hilft, wenn ich sage, was ich fühle. Wenn ich sage, dass ich traurig bin, dass ich neidisch bin, dass ich wütend bin. Und habe in diesem Zusammenhang erlebt, dass man Antworten bekommt. Wie zum Beispiel hier in dieser Predigt mit glücklich sind die, die verfolgt werden. Das war für mich ein ganz klares Leuchtfeuer in den vergangenen Tagen, weil ich so gedacht habe, es steht schon da. Es steht schon da. Und vielleicht denkst du nochmal an das Lebenszeichen, was du brauchst, wenn du heute Nachmittag oder heute Abend zum Beispiel zu Gott betest. Amen. Habt noch